Dies ist die erste Sonderepisode unseres Podcasts Dirty Deeds Done Well. Markus begrüßt heute seine beiden Co-Hosts Hanna und Thorsten, um mit ihnen über deren gerade beim Campus Verlag erschienenes Buch Holistic Brand Communication zu sprechen. Zusammen mit ihren Co-Autoren Dr. Philipp Scharfenberger von der Universität St. Gallen und Jörn Redler, Marketingprofessor an der Hochschule Mainz, haben sie einen grundlegend neuen Ansatz entwickelt, der 4-Meter-Jobs in den Mittelpunkt der Markenkommunikation rückt. Allure, Edutain, Bond und Moderate. Das Buch basiert auf umfassender Forschung, unter anderem der Dissertation von Hanna, Erkenntnissen und Erfahrungen aus der Markenberatung und dem Austausch mit Markenmanagerinnen und Managern.
Ich freue mich riesig, in einem One-on-Two mich heute zu befinden und freue mich sehr, auch über etwas zu sprechen, was mir nicht so fern ist, weil ich von dem Ansatz schon vorher nicht nur gehört habe, sondern auch mitarbeiten konnte in der Praxis. Und zusammengefasst in kürzeren Worten, warum braucht es heute ein Buch zu Brand Communication Management?
Es gibt zwei Zugänge zu dem Thema. Zum einen eben gibt es wahnsinnig viele Bücher, die meiner Meinung nach der Welt, wie sie draußen aussieht, einfach nicht mehr gerecht werden. Das ist das eine. Und das andere ist, auch wenn man auf die Praxis schaut, sieht man noch viele Organisationen, viele Strukturen, Marketingorganisationen, die einer Logik folgen, die einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich glaube, wenn man auf diese zwei Entwicklungen eben schaut, merkt man schnell, dass es neue Ansätze braucht. Und das ist ja auch das, was wir spüren in der Resonanz. Und das gar nicht jetzt nur auf dieses Buch, sondern auch auf die vielen Jahre zuvor schon, in denen wir den Ansatz in der Lehre eingebracht haben, in der Weiterbildung, in Beratungsprojekten, auch im Rahmen meiner DIS, wenn ich es mit Praktikern diskutiert habe, dass es da einfach einen Bedarf gibt, noch mit neuen Ansätzen zu kommen. Ja, klar, es gibt eine Vielzahl neuer Medien, es gibt eine Fragmentierung, es gibt eine zunehmende Komplexität. Überall reden Kundinnen und Kunden mit, Konsumentinnen gestalten mit. Das ist so die eine Welt. Und die andere Welt, dass man auch diesen Blick auf Gegenentwicklung wirft. Und das ist ja das, was der Ansatz sehr stark ausmacht, dass wir sagen, es gibt nicht nur immer diese Entwicklung in die eine Welt, sondern auch eben entsprechende Gegenentwicklungen, die diese Entwicklung begleiten und eben diese auch zu integrieren in einem Ansatz und zu berücksichtigen. Das war eben das Ziel. Und ich glaube, das ist auch dieser große Bedarf, den es sowohl in der Praxis gibt, als auch auf Seiten der Lehrbücher, Lehransätze.
Im Kern geht es um diesen holistischen Blickwinkel. Im Grunde gibt es zwei große Spannungsfelder. Auf der einen Seite hast du halt die von Hanna schon erwähnte Entwicklung hin zur Co-Creation. Auf der anderen Seite konsumieren Menschen Botschaften aller Art einfach gerne. Das ist eine Spannungsfeld. Das zweite Spannungsfeld beschäftigt sich mit der Frage, wo und wie Menschen Marken erleben können. Medial vermittelt, und da wissen wir alle, dass auf dieser Seite enorm viel los ist und ohne Frage auch sein wird. Und auf der anderen Seite erleben Menschen, wie seit Jahrtausenden, Marken in ihrem realen Leben. Was ich beobachtet habe, ist, dass diesen Entwicklungen unzureichend begegnet wird. Was dazu führt, dass Unternehmen 2 Jahre lang in die eine Richtung rennen, dann feststellen, sie kommen da irgendwie nicht weiter und die nächsten 2 Jahre wird in die andere Richtung gerannt. Und meistens ist es dann verbunden mit neuen Köpfen, die besonders gut in die eine oder in die andere Richtung rennen können.
Sieht man ja auch mega schön anhand unserer diskutierten Themen im Podcast. Also ich meine, häufig haben wir ja genau diese Entwicklungen, dass man dann sagt, jetzt geht's nur in Richtung Performance, jetzt geht's nur in Richtung eben irgendwelcher physischen Erlebniswelten. Und das bekommt dadurch einen schönen Rahmen.
Ich meine, was der immer wieder feststellt, ich nenne es immer, es zerfranst so. Ja, jede Woche kommt ein neuer TikTok oder irgendwas, ein Hupfzupf oder ein Schnupfschnapf oder irgendwas. Und jeder rennt dem hinterher und denkt, er muss dem immer nachrennen, weil es irgendwie wie geschnitten Brot vermarktet wird. Aber so eine eigene Antwort, wie du beschreibst, Thorsten, mal in die Richtung, mal in die andere Richtung, in vielen Fällen, und so haben wir es ja auch mal gesehen, redet man dann nur noch über die Hoffnung, dass die nächste Kampagne es dann doch wieder rettet, weil man doch irgendwie versucht, mit anderen Medien zu arbeiten. Und das halte ich für ein ganz großes Problem, dass Unternehmen da einfach momentan eine Hilfestellung brauchen, wie sie einen ganzheitlichen Blick hinkriegen und nicht irgendwie bloß in einer Ecke immer suchen.
Ja, genau. In dem Buch legen wir das jetzt eben dar, dass wir sagen, im Kern gibt es 4 Meta-Jobs, der Markenkommunikation.
Vielleicht noch, bevor wir auf diese Meta-Jobs kommen, was macht den Ansatz denn jetzt so ganzheitlich, wenn er sagt, er ist auf den beiden Achsen unterwegs? Das heißt ja nicht nur, dass ich irgendwie mich in einem Portfolio bewege und rechts oben was tue, sondern eigentlich heißt es ja, dass man auf mehreren Baustellen gleichzeitig unterwegs sein muss.
Genau, also es geht darum, die Achsen komplett zu bespielen und dieses Kontinuum zu nutzen und auch nicht in Schwarz und Weiß zu denken und zu sagen, ich mache entweder das eine oder das andere oder ich mache zwei Dinge in den extremen Punkt dieses Kontinuums oder dieser Entwicklung, sondern wirklich da das gesamte Spielfeld zu nutzen und es auch vernetzt zu denken und da eben wirklich das zu nutzen, sowohl diese medialen Kontaktpunkte als auch überzeugende, überraschende Erlebnisse im physischen Kontext und dasselbe eben auf dieser Achse Konsum zur Co-Creation, also auch da das Kontinuum zu bespielen und zu nutzen.
Wir vertreten die klare These, starke Marken wird es zukünftig nur geben, wenn Unternehmen die Spannungsfelder beherrschen. Es geht heute darum, dass du, Marketeer, 4 Meta-Jobs beherrschst. Die heißen Allure, Edutain, Bond und Moderate.
Wollen wir mal die durchgehen, so ein bisschen mit ein paar Ansätzen, weil die Begriffe sind ja schon einleuchtend, aber ich denke, steckt ja viel dahinter, wenn man sich jetzt damit auseinandersetzt, was Allure genau meint oder Edutain und Bond und Moderate. Und dann können wir uns vielleicht das Zusammenspiel nochmal angucken. Aber fangen wir mal mit Allure an. Allure heißt ja anfüttern irgendwie, ne? So ein bisschen.
Ja, so begehrlich machen.
Anreizen, ne?
Reize setzen, ja. Genau. Es geht darum, starke Objekte zu schaffen, die die Marke verkörpern und das so kompromisslos wie möglich. Also, dass man durch Produkte, Produkteigenschaften, das kann ein Porsche sein, das kann eine Birkenstock-Sandale sein, das kann auch ein Hilti-Bohrhammer sein. Es kann aber auch über Umweg gespielt quasi auch Packaging mal sein oder Merchandise. Natürlich nicht ganz so stark wie bei Produkten, aber geht eben auch über diesen Umweg, ikonische Objekte zu schaffen, die die Marke zu 100% verkörpern.
Theoretisch ist die Erkenntnis dahinter, Nähe, und zwar physische Nähe, hat einfach eine enorme kommunikative Stärke. Dieser Allure Meta-Job ist der Primus inter pares unter unseren 4 Meta-Jobs. Natürlich, wie Hanna schon andeutete, es gibt unterschiedlichste Ausprägungsformen. Das ganz, ganz große Kino ist, dass dein Produkt ikonisch ist. Wie Hanna schon die Beispiele nannte, 911 verkörpert alles, was in der Marke Porsche drinsteckt. Die meisten Unternehmen haben nicht derartig ikonische Produkte und die müssen dann mit Substituten spielen, anderen physischen Verkörperungen ihrer Marke, um diese Chance zu nutzen. Das passiert natürlich auch laufend, weil Marketeers ist das ja grundsätzlich nicht unbekannt. Aber wenn man sich so umguckt, dann sieht man, viele tun es dann doch nicht. Also was ich jetzt gerade positiv kürzlich beobachtet habe, ist die Repositionierung von Brack, ein Online-Händler in der Schweiz, der halt vollkommen verstanden hat, dass die früher gesichtslosen Pakete, die sie an ihre Kunden und Kundinnen geschickt haben, dass die natürlich die Möglichkeit bietet, die Marke zu transportieren. Und jetzt verschicken sie markierte Pakete und nutzen damit die Chance, die sich da bietet.
Und da steckt ja unheimliches kommunikatives Potenzial drin. Also wenn wir mal an Zalando denken, zurückdenken, wie Zalando groß geworden ist mit den Spots, wo ein Paket im Zentrum stand und das Kommunikationsmittel Nummer 1 war zu Beginn.
Brack nutzt es wirklich geschickt. Das Branding ist sehr schön gemacht. Aber in diesen Paketen steckt auch ein USP, da sie die Pakete mehr oder weniger maßgeschneidert auf die Güter ausrichten, die sie verschicken. Also Pakete mit relativ wenig bis zu keinem Füllmaterial verschicken.
Was macht ein Finanzdienstleister?
Ja, da wird es dann eben spannend, wenn es an die Service Brands geht und noch viel stärker an die digitalen Service Brands, also die wirklich aus dem digitalen Kontext kommen und keine Niederlassung haben, keine Bankkarten haben, sonst wie auch immer, also wo es dann wirklich nur um Streaming-Dienste beispielsweise geht oder Versicherungsleistungen, wie du es jetzt auch sagst. Auch da kannst du eben über Bande spielen, indem du so kleine Elemente schaffst. Nicht ohne Grund hat Netflix viel Energie jetzt in den eigenen Merchandise-Shop gesteckt beispielsweise.
Wenn es darum geht, immaterielle Güter zu verkaufen, gibt es die gesamte Sportbranche, die zeigt, wie man das machen kann. Also überall gibt es Fans auf dieser Welt, die sich mit NBA-Shirts eindecken, ohne dass sie vielleicht je in ihrem Leben NBA-Spiel sehen werden. Aber sie sind halt in der Lage, sich dieses immaterielle Gut, was ihnen da angeboten wird, physisch verfügbar zu machen. Das heißt, eine enorme Markenstärke.
Anderes schönes Beispiel aus Hamburg, Maersk. die Containerschiffsreederei, kleine Lego-Containerschiffe, wunderbares Merchandise.
Aber grundsätzlich muss man natürlich schon sagen, dass reine Service-Dienstleister, reine Digitalanbieter hier im Branchenvergleich einen klaren Nachteil im Kommunikationswettbewerb haben. Das ist so. Hier haben Sachgüteranbieter grundsätzlich einen Vorteil. Deren schwieriger Job ist halt tatsächlich, etwas Ikonisches zu schaffen.
Gut, wollen wir mal weitergehen? Ihr nennt das Edutain. Das ist ja schon ziemlich richtungsweisend. Also das ist nicht nur Spaß oder Humor, sondern ganz bewusst gesagt, es geht darum, dass du über Unterhaltung dem Menschen erklärst, was man eigentlich tut.
Grundsätzlich könnte man zu diesem Meta-Job auch sagen, das ist der klassische Tummelplatz aller Kommunikationsagenturen. Hier gilt es im Grunde, genau den Job zu machen, den man schon versucht, seit Jahrzehnten zu machen, nämlich Kundinnen und Kundinnen zu erziehen, weil man hat natürlich eine Absicht, und wenn man die schlicht runterbricht, dann geht es halt darum, Kunden zu sagen, ich habe hier eine Idee, find die bitte attraktiv und verhalte dich danach. Das ist der Erziehungsaspekt, Edu. Aber im Regelfall ist das aus Sicht der Kunden eine extrem langweilige Botschaft. Also muss man die halt verpacken und dann sind wir im Entertainment-Bereich. Und das heißt halt, du musst spannende Geschichten erzählen, du musst Drama verbreiten. Und wie wir auch alle wissen, Humor ist auch häufig sehr, sehr sinnvoll.
Und das gerade nochmal vor dem Hintergrund. Also ich meine, es ist nichts Neues, aber es nimmt halt eben weiter zu. Aufmerksamkeit geht runter, Anzahl an Botschaften geht rauf. Und um da eben noch in irgendeiner Art und Weise durchzubrechen, ohne den Werbedruck einfach schlichtweg zu erhöhen, hilft das eben natürlich auch wahnsinnig, den Entertainment-Part mitzuziehen.
Hier ist natürlich zu betonen, dass dieser Meta-Job im Lauf der Jahre in keiner Weise einfacher geworden ist, sondern der wird, so würde ich heute formulieren, stündlich anspruchsvoller, weil sich schlichtweg die Kommunikationsmittel und Medien vermehren und vermehren und vermehren. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung, seine Geschichten in dieser Welt dann auch so zu erzählen, dass sie tatsächlich die richtigen Zielgruppen erreichen.
Ich denke nur zurück an Hannas Gespräch mit Jean-Rémy von Matt und wie der seine eigene Werbeindustrie von außen jetzt einschätzt, beziehungsweise die Kreativität ist halt wieder gefragt. Und es geht nicht nur darum zu sagen, hey, hallo, ich bin hier, ich habe ein Bier, sondern das muss auch so rübergebracht werden, dass es wirklich im Kopf bleibt und das wird ja nicht einfacher.
Wo du gerade Jean-Rémy von Matt erwähnst, der ja zu Recht sehr stolz auf seine Six-Kampagne ist, die wir ja alle schon seit Jahrzehnten feiern. Und ich denke, das macht auch nochmal deutlich, was hier wirklich der Challenge ist. Nämlich eine wirklich unterhaltende Geschichte zu erzählen, aber seit Jahrzehnten dieselbe. Und das ist der Challenge. Du hast im Grunde, und das braucht es natürlich heute, eine Kampagne, die ist gelernt. Die Menschen kennen die Mechanik. Sie freuen sich mehr oder weniger auf neue Sujets. Und dann werden sie immer wieder überrascht. Und Ähnliches gilt ja in der Schweiz für die Kampagne der Mobiliar, die es auch seit Jahrzehnten gibt. Jeder kennt im Grunde die Geschichte, aber die Variation und die Spannung entsteht dann immer wieder im Einzelsujet. Das ist die besondere Brillanz, nach der heute zu streben ist und nicht alle zwei Jahre dadurch Spannung zu schaffen, dass man eine komplett neue Kampagne ins Spiel bringt.
Und das finde ich in eurem Buch so schön beschrieben, die Konstanz in der Aussage versus das Anlehnen an moderne Trends, also diese Abwägung zu treffen. Ich glaube, das ist eines der schwierigsten Aufgaben, wo viele halt sich immer wieder vom Neuen leiten lassen und völlig vergessen, wofür sie eigentlich stehen.
Wir sagen nicht, dass es der einzige Weg zum Erfolg ist, aber offensichtlich ein Highway.
Dann kommen wir mal zum nächsten Thema, mein Lieblingsthema eigentlich, Bonding. Am weitesten entfernt quasi vom Medialen, sondern hin zum Persönlichen, zum Interaktionsthema meiner Meinung nach.
Ja, es ist auch einer meiner liebsten Bereiche. Hier steckt zum einen der Wunsch und diese Bewegung auch drin hin zu sozialem Austausch. Also ich registriere das schon immer mehr, vor allem auch wenn man auf jüngere Generationen schaut, dass es ja nicht, man annehmen würde, es verschiebt sich alles in den medialen Kontext, findet nur noch in Social Media, Streaming und Co. statt. Und eigentlich ist doch dann doch wieder ein Wunsch da, eben sich zu verbinden, gemeinsame Erlebnisse zu teilen. Und das ist der Punkt, wo wir mit dem Meta-Job Bond ansetzen, wo wir sagen, Marken sollten in einer gewissen Art und Weise versuchen, bei diesen Erlebnissen mitzuspielen. Und das kann eben entweder gelingen durch Handelsservice-Umgebungen, was jetzt so ganz klassische Auffassung ist, aber dann eben auch durch das Experiential Marketing, was sich ja so herausgebildet hat und vor allem eben auch, was wir schon vielfach diskutiert haben, das Cultural Marketing, also ein Teil von Communities zu sein. Und das gelingt eben am glaubwürdigsten, wenn man über gemeinsam geteilte Erlebnisse spielt und eben nicht Cultural Marketing und Community Marketing nur danach betreibt, mit bestimmten Influencern zusammenzuarbeiten, sondern Umgebungen, Erlebnisse zu schaffen, die gemeinsam ausgestaltet werden.
Ich bin mehr als noch vor 10, 15 Jahren überzeugt, dass jede starke Marke solche Bühnen braucht, die nur der Marke gehören, wo sozusagen genau nach dem Drehbuch der Marke Menschen miteinander interagieren. Das sind zum einen natürlich die Mitarbeitenden des Unternehmens, das sind aber, und das wird heutzutage halt immer wichtiger, auch andere Kundinnen und Kunden. Im Idealfall verbünden die sich dann auch noch als Community und sind Hardcore-Fans der Marke.
Ich glaube, man sieht es ja sehr schön. Du hast ja momentan so die ersten Meldungen, dass die D2C-Konzepte vieler Markenartikler zurückgeschraubt werden. Also wenn du dir jetzt anguckst, was mit Blue Coffee passiert bei Nestlé und du siehst, was deren Challenge eigentlich ist, dass sie sagen, die Handelsfläche kriegen wir gar nicht bedient, dann war das wahrscheinlich zu plump, einfach nur den Kaffee zu verkaufen, sondern es müsste um mehr gehen. Und das hatte zwar Starbucks mal geschafft, aber die hängen momentan auch in den Seilen, weil sie nicht mehr wissen, wie sie den Platz bespielen sollen. Und ich denke, das zu lernen, dass das nicht einfach nur heißt, komm, wir machen einfach einen eigenen Schuppen auf und verkaufen unseren Orangensaft oder auch irgendwas, das ist, glaube ich, das dahinter, warum es auch so challenging ist, es gegenüber anderen dann doch anders zu machen und besser zu machen. Wir hatten als Beispiel, glaube ich, Adidas diskutiert, die das im D2C-Store extrem schaffen zu zelebrieren. Und dieses Zelebrieren, glaube ich, ist etwas, was sehr stark davon abhängt, wofür du auch stehst.
Klar ist natürlich auch, nicht jede Marke kann und sollte in irgendeiner Hauptstadt einen Flagship-Store aufmachen. Das macht häufig keinen Sinn. Dann geht es aber darum, nachzudenken, kann man sich an Events ranhängen, die wirklich 100% zur Marke passen oder sogar eigene Events schaffen. Ich denke, ein wichtiges Element, warum Red Bull eine der wertvollsten Marken im Getränkesektor ist, ist auch der, dass sie in der Lage waren, eigene Events zu schaffen. Ich erinnere nur an den Flugtag von Red Bull. Was ich zum Beispiel auch sehr schön finde, so in der Welt, wir hängen uns an die richtigen Events ran, ist Erdinger Weißbier. Jeder, der mal in Deutschland einen Halbmarathon oder einen Marathon gelaufen ist, weiß, wenn er oder sie ins Ziel kommt, erwartet ein kostenfreies Erdinger Weißbier. Alkoholfrei. Und ich kann euch nur sagen, nichts ist leckerer.
Und das gelingt eben auch im Kleinen. Also ich glaube, es braucht gar nicht immer nur diese Top-Beispiele wie Red Bull und Co., weil da ja häufig das, was einem entgegnet wird, ja, das rechnet sich für uns nicht, das können wir nicht so umsetzen. Auch wenn ich mich nochmal zurückerinnere an die Episode, wo wir über Asbach Uralt gesprochen haben, auf den Festivals mit dem kleinsten Budget haben sie die Marke wieder belebt, weil sie sie relevant gemacht haben in der Community der Festivalgänger in Deutschland. Und das sind dann eben Möglichkeiten, wo man mit einem recht überschaubaren Budget recht viel schaffen kann, weil man in einer relevanten Art und Weise an diesen Orten stattfindet. Und das muss nicht immer mit einer eigenen Aktivierung sein. Es kann ja auch darüber gelingen, dass man sich eben Ambassadors sucht, die die Marke in ihre Räume tragen. Also auch das ist eine Möglichkeit, wenn wir an die Adidas Run Crews denken in den verschiedenen Städten, die an den Marathons vertreten sind, oder auch On hat die eigenen Ambassadors, die eben draußen unterwegs sind. Und auch das schafft eine Möglichkeit, in die Communities reinzukommen.
Ja, auch Lululemon wollen wir nicht vergessen.
Lululemon wollen wir nicht vergessen, ne?
Die ja wunderbare Markenbühnen geschaffen haben, auf denen dann auch wunderbare Schauspielerinnen und Schauspieler, sprich Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrer agieren.
Und auch das ist wiederum jetzt ein so schönes Feld, wo die ganzen digitalen Brands aktiv sind. Also wenn ich daran denke, womit Disney angefangen hat, wie Netflix das jetzt mit eigenen Erlebnisparks weitertreibt, bis hin zu Airbnb, wo fantastische Filmwelten, in denen man übernachten kann, geschaffen werden. Wunderbar.
Ich würde gerne dann aus meiner Sicht zu dem Mussfeld kommen und würde gerne einleiten mit einem Zitat, das sie auch im Buch verwendet hat, was mir sehr ans Herz gewachsen ist. Das Reh hat jetzt das Gewehr von Andreas Herrmann. The deer has now the gun. Das vierte Feld nennt ihr moderate. Da gibt es meiner Meinung nach die größten Erkenntnissprünge in den letzten Jahren bei den Unternehmen, weil sie festgestellt haben, auch wenn sie nicht da sind, reden alle über sie und eben gerade im digitalen Feld. Und viele haben sich da nur rangetraut, wenn der Shitstorm ausgebrochen ist und haben versucht, den runterzumetern. Aber da steckt ja schon noch mehr dahinter.
Was du so als Selbstverständlichkeit gerade formuliert hast, du wirst ja diskutiert in der Öffentlichkeit, ob du willst oder nicht. Das, glaube ich, ist schon noch eine wichtige Grunderkenntnis, die jedes Unternehmen oder jeder, jede, die eine Marke führt, mitnehmen muss. Wir wissen, es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sitzen hauptberuflich da und fragen sich, wie kann ich die Headline generieren? Und dann bist du dran, auch vielleicht vollkommen zu Unrecht. Das ist die eine Welt und die andere Welt ist schlichtweg die, wer ist schon makellos? Und dann musst du dich halt professionell damit auseinandersetzen können.
Und noch viel dramatischer meines Erachtens ist, wenn du völlig irrelevant bist. Also das ist ja noch die nächste Welt quasi. Entweder wirst du negativ diskutiert oder du wirst halt gar nicht diskutiert. Und das ist gleichermaßen herausfordernd. Und deswegen würde ich eben auch sagen, es ist absolut wichtig, dieses Feld zu bespielen.
Und das Feld geht halt weit über das hinüber, was man klassisch unter PR früher verstanden hat oder neuer unter Corporate Communications. Letztendlich geht es teilweise hier um ganz grundstrategische Entscheidungen. Dass du sagst ja, wir müssen vielleicht unsere eigene Plattform mal aufbauen, die uns gehört, von der wir aus kommunizieren können. Oder aber wir müssen wirklich eine klare Strategie haben, wie wir auf den ganzen Plattformen, die schon existieren, präsent sind. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, haben wir da draußen genug Fans unserer Marke, die sich im Krisenfall freiwillig für unsere Marke einsetzen? Und all solche Fragen, wenn wir uns da in vielen Unternehmen umsehen, muss man sagen, da gibt es noch einiges zu tun.
Im schlimmsten Fall sind ja die Abteilungen getrennt, PR, Unternehmenskommunikation und dann die, die sich um Influencer, Social Media und Co. kümmern und agieren völlig unabhängig voneinander.
Ja, oder eine digitale Social Media Thema zum Qualitätsmanagement inzwischen tun, weil sie meinen, es ist eine reine Complaint-Plattform. Also da kannst du hier Dinge angucken, die glaubst du nicht. Also das ist ja, wenn ihr da dieses Feld aufspannt mit diesen 4 Meta-Jobs, dann ist es ja schon ein Feld, wo man unheimlich viel machen kann und bis zum gewissen Grad relativ verloren sein kann. Also weil es einfach auch einen erschlagen kann mit den vielfältigen Möglichkeiten, die dahinter stehen. Wo ist für euch der Startpunkt, dass man sagt, damit fange ich an, mich mit den Meta-Jobs zu beschäftigen? Was muss ich auf jeden Fall im Griff haben, damit ich überhaupt in die richtige Richtung laufe?
Bevor man überhaupt mit irgendwas anfängt und irgendwelche Audits durchführt oder sich überlegt, in welche Richtung man laufen möchte, ist eben relevant, sich im Klaren zu sein, eben was die Marke sein soll, wie sie wahrgenommen werden soll, was sie ausmacht, was sie differenziert. Also man sollte schon bei der Markenidentität anfangen und dann eben auch über die Markenpositionierung sich Gedanken machen. Und da gibt es ja wunderbare Konzepte, die man dann auch heranziehen kann und sehr, sehr gut verwenden kann. Aber das ist sicher der Startpunkt, bevor man loslegt mit dem Meta-Job, sollte man sich im Klaren sein über die Marke.
Und das ist auch nicht neu zu erfinden. Da gibt es herausragende Heuristiken, wie ich meine Markenidentität erarbeiten und managen kann. Man muss halt eine Markenidentität haben, man muss die in eine gute Positionierung übersetzen. Und dann aber stellt sich eben die Frage, wie kann ich meine Marke heutzutage kommunizieren? Und unsere Antwort ist halt holistisch, indem du alle 4 Meta-Jobs beherrschst. Und das ist natürlich der Challenge, weil jeder Meta-Job verlangt ganz bestimmte Kompetenzen, ganz bestimmte Ressourcen. Und wenn man die dann gegeneinander stellt, dann stellt man fest, dass jeder Meta-Job verlangt halt vollkommen andere Kompetenzen und vollkommen andere Ressourcen. Und das ist ohne Frage eine Herausforderung für die Unternehmen, das zu organisieren.
Wenn du da jetzt schon über Organisieren redest, man kann ja auch nochmal ein Schild dran machen und sich fragen, passiert das bei uns im Haus? Haben wir dafür eine Agentur? Haben wir einen Dienstleister? Müssen wir mit den Mitarbeitern motivieren? Müssen wir mit dem Kunden reden? Da kommst du ja schon in ein Feld, Hanna hat es zu Anfang gesagt, wo eine klassische Brand-Management-Struktur, wie sie früher aufgestellt war, eigentlich genau ins Gegenteil läuft.
In einer idealen Welt sollte es 4 Abteilungen im Unternehmen geben, nämlich für jeden Meta-Job eine eigene Abteilung. Und in jeder dieser Abteilungen brauchst du halt die bestimmten Kompetenzen, die im Unternehmen vorhanden sein sollten oder aber die natürlich aber aus dieser Abteilung heraus auch gerne extern eingekauft werden können. Der Hauptpunkt ist aber, dass man diese fokussierte Orientierung an diesen Meta-Jobs braucht, weil es ist halt ein vollkommen anderer Job, ein ikonisches Produkt zu schaffen, als ein überzeugendes Bonding-Konzept aufzusetzen.
Und dass Unternehmen eben je nachdem, aus welcher Branche sie kommen, mit welchem Geschäftsmodell sie unterwegs sind, unterschiedliche Schwerpunkte haben, steht außer Frage. Also klar, wenn ich jetzt eine Plattform-Brand bin, dann bin ich vor allem in der digitalen Welt unterwegs und dann sollte ich versuchen, über die Zeit hinweg möglichst mir diese anderen Kompetenzen auch anzueignen. Und dasselbe ist, wenn ich eine sehr designorientierte Produktmarke bin, dann bin ich sicherlich in anderen Feldern zu Beginn aktiv. Und auch dann geht es darum, sich eben diese Kompetenzen zuzulegen.
Ja, und jedes Unternehmen hat im Regelfall ja eine Vergangenheit und damit auch einen Startpunkt. Man ist im Regelfall, wenn man im Markt einigermaßen erfolgreich unterwegs ist, in irgendeinem dieser Meta-Jobs auch gut oder sogar sehr gut. Und dann geht es halt darum, sich die Frage zu stellen, wie kann ich die Defizite in den anderen Meta-Jobs aufarbeiten?
Ja, ich glaube, es geht sogar nicht nur um Defizite, sondern es geht auch darum, wie kann ich eine Herausforderung neu bewältigen, vor der ich vielleicht ewig schon mal angestanden habe.
Das ist besser formuliert, ja.
Wenn du jetzt hingehst und dir überlegst, was passiert mit dem Verhältnis Agentur und Auftraggeber, wo die Agentur dann nicht mehr außerhalb des Unternehmens ist, das kann man ja schön in den Ansatz interpretieren, zu sagen, Kinder, denkt das neu, löst euch von dem, was die Strukturen waren, weil die helfen euch nicht, sondern sonst landet ihr wieder, und das haben wir ja nun in einigen Projekten gesehen, wieder, dass man sagt, ja, gut, Hauptsache die Kampagne klappt, dann sind wir schon halbwegs glücklich.
Die Reflexe sind schon teilweise, ich sag mal so, interessant. Wir gehen ja auch hin, das legen wir auch im Buch dar und sagen, ja, im Kern gibt es bestimmte Jobprofile. Also der Job Allure, also das Schaffen von ikonischen Objekten, das ist im Grunde zu vergleichen mit dem Job eines Künstlers, der aus sich heraus versucht, Trends in der Gesellschaft zu setzen. Und das ist halt ein anderes Jobprofil als das Jobprofil des oder derjenigen, die den Job Edutain ausführen muss. Da sagen wir, das ähnelt eher dem Job eines Regisseurs. Und wenn wir an Bond denken, da geht es halt darum, dass du der perfekte Gastgeber, die perfekte Gastgeberin bist. Und unser vierter Job, Moderate, verlangt Menschen, die in der Lage sind, die unterschiedlichsten Meinungen positiv für die eigene Marke zu moderieren. Ich habe jetzt in der jüngeren Vergangenheit, wir haben dafür natürlich eine Abbildung erarbeitet mit vier Feldern, wo eben dann draufsteht, the artist, the director, the host and the moderator. Und habe diese verschiedenen Markenmanager und Markenmanagerinnen gezeigt. Und der Witz ist, die identifizieren sich mit einer Rolle. Die sagen, ja, das sind wir. Und meine Antwort ist, du musst aber alle vier Rollen erfüllen.
Ja, es wird dann leicht schizophren, aber ich glaube, das ist genau notwendig. Es gibt ja diesen schönen Begriff im Management der Ambidextrie und diese Widersprüchlichkeit, diese Beidhändigkeit, also mit der linken Hand mit der genauso gut zu sein wie mit der rechten. Das ist ja das, was ihr quasi fordert, was also heißt, du musst eine gute Balance hinkriegen. Du kommst zwar irgendwo her, aber du musst dich auch weiterentwickeln. Und das ist, glaube ich, etwas, was in vielen Ansätzen auch noch fehlt, weil man dann sagt, so, jetzt machen wir es so und dann bleibt es so. Und dann sind in Stein gemeißelt.
Das war's für heute. Die ersten Feedbacks zum Werk liegen vor. Susan Schramm, CMO der Motel One Group. Wer Marken liebt, findet hier die Werkzeuge, sie zu Ikonen zu machen. Dr. Thomas Armstutz, CEO der Feldschlösschenbrauerei. Die beste Anleitung zu modernem Markenmanagement. Dr. Kaspar Copetti, endlich ein Buch, das mit der Geschwindigkeit der Entwicklung mithalten kann. Werberlegende Jean-Rémy von Matt, dieses Buch tut etwas, was im Marketing selten ist, konkret werden. Falls ihr uns Feedback zu unserem Buch geben wollt, könnt ihr auf unserem LinkedIn-Channel eure Meinung mit uns und der restlichen Marketing-Community teilen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Viel Spaß bei der Lektüre, auf Wiederhören. Well,